SWR 2 Tandem.
Mit Lena Sterr. Schönen guten Abend. Gleich zu Beginn ein paar kurze Zeilen, die zeigen, wie unfassbar treffend der Musiker und Dichter Max Prosa Dinge auf den Punkt bringen kann mit seinen Texten. Ich hielt dein Herz für mein Zuhause. Es war nicht bloß ein feiner Zug. Das Glück war da. Dann waren wir beide zu blind oder nicht blind genug. Schönen guten Abend, Max Prosa.
Guten Abend.
Hast du heute auch schon sowas aufgeschrieben oder im Kopf mit dir rumgetragen? Also passieren solche Sätze, solche Textstücke bei dir täglich?
Es kann immer passieren und ich habe auch in den meisten Fällen was dabei zum Schreiben oder suche es mir dann irgendwie schnell. Aber es ist nicht jeden Tag so.
Geschrieben und gedichtet hast du eigentlich schon fast immer oder du hast sehr früh schon in Schulzeiten damit angefangen. Als Musiker bist du jetzt vor ein paar Jahren bekannt geworden. Seither sind 4 Alben von dir erschienen und zum aktuellen Album jetzt auch noch ein Buch. Ein ziemlich dicker Wälzer, wie ich finde. Und da sind all deine Songtexte drin, aber daneben eben auch Gedichte und Erzählungen von dir. Da sind traurige und glückliche drin. Und ich habe mich gefragt, schreibst du besser, wenn du traurig bist oder wenn du glücklich bist?
Also es liegt nahe zu denken, dass Traurigkeit das irgendwie fördert, aber es ist, glaube ich, so die grundlegende Emotion und die Stille und das Reflektieren darüber. Und Traurigkeit bringt vielleicht mehr die Extreme hervor und schafft den Raum dafür besser zu schreiben, als so Euphorie, wenn man vielleicht irgendwie eher dann sich mit Leuten treffen will oder dies und das machen will. Aber eigentlich ist, glaube ich, jede Emotion geeignet, sich darauf einzulassen und zu gucken, wo die herkommt und das zu beobachten.
Ja, ich finde das sehr schön. Ist mir aufgefallen tatsächlich, dass du auch sehr gute, glückliche Texte hast, was ja tatsächlich bei Dichtern in der Düsternis oftmals so ist, dass es eher die düsternen und traurigen Texte sind. Also wie deine Texte entstehen und wie deine Lieder entstehen und was du vom Berühmtwerden hältst und über dein Abonnement für Gedichte. Darüber sprechen wir heute bis 20 Uhr hier in SWR 2 und hören jetzt als allererstes deine erste Single aus dem Jahr 2011, Flügel.
Tief im Gefängnis der Welt sind wir gefangen und anders nicht. Man kann sie nicht sehen, nur immer fühlen sie stehen so dicht. Du merkst doch, dass irgendwas quält, weil immer irgendwas fehlt, aber was?
SWR 2 Tandem mit Max Prosa, Singer-Songwriter aus Berlin, von wo uns aus du uns auch zugeschaltet bist in diesem Moment. Das war gerade deine allererste Single, Flügel.
Ja.
Ist 7 Jahre her. Was denkst du, wenn du sie jetzt gerade so hörst?
Ja, es klingt so ein bisschen so, wie als hätte ich einen jüngeren Bruder, der das singt und den ich da höre, so, weil die sich so auch so viel verändert hat. Ich höre das gar nicht so oft, also es gibt eigentlich selten Momente, wo ich meine eigene Musik auflege. Und deswegen ist das auch für mich eine interessante Erfahrung.
Aber kannst du es genießen auch oder ist es eher so ein bisschen wie altes Tagebuch lesen und fremdschämen?
Nee, ich kann es genießen. Es ist nämlich auch, also man gewinnt und verliert Teile so auf dem Weg und es gibt bestimmte Emotionen, die ich in der Stimme so gut ausdrücken konnte und mit der Energie von damals. Und es gibt andere, die kann ich jetzt ausdrücken und ich kann das genießen und auch irgendwie so wertschätzen, dass das da ist und aufgezeichnet wurde.
Jetzt ist gerade dein inzwischen 4. Album erschienen, zeitgleich auch dein 1. Buch. Eine Sammlung all deiner Liedtexte, aber auch Gedichte und Erzählungen von dir. Darüber sprechen wir auch noch ausführlich heute. Vorher wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Es gibt einen ganz schönen Satz von dir und der heißt, am Ende, wenn alles zerfällt, wer war ich dann für diese Welt? Und du warst schon ziemlich viel. Du warst oder bist Max Prosa, der Singer-Songwriter, der Lyriker, der Berliner, der Streber, der mal eine Klasse übersprungen hat, das Scheidungskind, der Studienabbrecher, Philosophie und Physik, der mit Clouseau auf Tour war, der als junger Bob Dylan gilt. Jetzt wäre die Frage, was soll denn nach deinem Wunsch von dir bleiben, wenn alles zerfällt?
Tja, vielleicht irgendwie also die Worte, die sind schon bestreben dahin, irgendwas festzuhalten, irgendeine Form von Erkenntnis, die vielleicht dadurch kommt, dass ich mich da in alles immer reingeworfen habe und alles Mögliche ja immer so ins kalte Wasser gesprungen bin und geguckt habe, was die Dinge mit mir machen und was ich dann daraus schließe. Und das hat mir aber auch immer gefallen oder ich habe irgendwie keinen Zustand bisher als irgendwie einen besseren oder einen endgültigeren für mich gesehen, sondern immer so diese Veränderung sehr gewertschätzt.
Worte sollen also bleiben und die Musik aber hoffentlich auch.
Ja.
Ganz zum Anfang deiner Musikkarriere bist du mal als Straßenmusiker nach Dublin gegangen oder warst dort unterwegs. Mhm. Inwieweit hat dir das geholfen, beim Weg professioneller Musiker zu werden?
Das war sehr wichtig, weil ich habe damals Physik studiert Und ich wusste schon, dass die Musik mir was bedeutet, aber ich wusste noch nicht, welchen Raum sie einnehmen kann. Und als ich dann nach Irland gegangen bin und so weit weg war von allen Einflüssen und von dem, was die Leute hier gesagt haben, konnte sich das so herauskristallisieren. Und dann habe ich da auf den Straßen gespielt in Dublin, habe Mundharmonika spielen gelernt und die Bob Dylan Songs gespielt, weil das irgendwie ganz, ganz gut lief. Und dann kamen deutsche Touristen zum Teil und sagten, ach, schau mal, das ist also ein richtiges irisches Original. Und dann habe ich diese Rolle gespielt und ja.
Und dann kam irgendwann der nächste Schritt. Du hast Clouseau getroffen oder er kam auf dich zu. Und dann bist du in jedem Fall, er hat dich irgendwie entdeckt, er hat dich mit auf Tour genommen.
Genau,
in
ja.
Ausverkaufte Hallen mit Leuten, die ausflippen. Was hat das damals mit dir gemacht, diesen wirklichen Mega-Erfolg mal mitzuerleben?
Das war ganz surreal. Ich meine, ich habe in Berlin vor vielleicht 30 Leuten gespielt davor und dann die Woche danach waren es 8000 in der Messehalle dort in Erfurt. Also ich habe es dann lange nicht verarbeitet bekommen oder es, ich meine, auch die ganze Situation auf diesen großen Bühnen ist eine ganz andere. Man hat so Kopfhörer im Ohr, ne, für den Sound und das trennt einen auch irgendwie von der Welt und wir haben aber einfach unser Ding gemacht und ich habe halt auch so mein Ding gemacht, wie ich es damals gemacht habe. Also ich habe nicht anders gespielt vor diesen 8000 Leuten und ich glaube, das kam gut an.
Das kam auf jeden Fall gut an und es ging dann auch ziemlich fix für dich nach oben. Es kam der Plattenvertrag, das erste Album, die Solotour, das zweite Album direkt im Jahr danach, 2013. Und dann kommt der Teil, wo jetzt der Personaler im Bewerbungsgespräch die Augenbraue heben würde und sagen würde, Lücke. 2017 kam dann erst das nächste Album. Deshalb das jetzt stimmt. Die Personalerfrage. Was war da los?
Ich habe immer irgendwie gebraucht, um mich von meinen eigenen Sachen dann zu emanzipieren und so dieses eine Album, was ich dann gerade gemacht habe, irgendwie nicht mehr zu mögen, um dann das nächste zu machen. Und das war auch beim ersten so und dann habe ich beim zweiten praktisch genau das Gegenteil gemacht. Das war aber kommerziell nicht so erfolgreich wie das erste. Und das hat praktisch so diesen Werdegang, der eigentlich so schön auf dem Papier stand. So, es werden immer mehr so nach marktwirtschaftlichen Vorstellungen, ne? Hat das so gebrochen und so ziemlich viel so plötzlich schwierig gemacht, dann habe ich mich von dem Management getrennt, das ich da hatte in Erfurt und ich war einfach, habe irgendwie so ein bisschen das Vertrauen darin verloren, dass ich die Sachen selber machen kann, so wie ich es bei den ersten Alben gemacht habe. Und es ist alles so ein bisschen so auseinandergefallen. Ich bin nach Leipzig gezogen, dann wieder zurück nach Berlin. Es war so eine wirre Zeit auf jeden Fall. Und in der Zeit ist auch ein Album entstanden, ist aber nie rausgekommen. Das gibt's immer noch.
Das wartet noch.
Ja, das wartet noch, genau. Und erst irgendwie viel später, so Ende 2016, bin ich wieder auf den Pfad gekommen, wo ich dann, wo ich Sachen fertig machen konnte. Das ist auch so eine Qualität, die ich so manchmal habe und manchmal nicht in meinem Leben, so dass ich, das hängt gar nicht so mit dem Schreiben zusammen. Also geschrieben habe ich immer, aber so die Sachen zu Ende bringen und zu sagen, okay, das sind die 10, die passen zusammen. Das ist jetzt eine CD oder das wird jetzt ein Buch. Das ist mir in der Zeit auf jeden Fall abhandengekommen und dann habe ich einfach so vor mich hingearbeitet und es ist aber nie was rausgekommen.
Und dann kamen jetzt dann doch wieder zwei Alben, auch innerhalb von 2 Jahren. Genau. Ein Titel aus dem ganz neuen Album werden wir auch gleich noch hören. Ich wünsche mir vorher aber noch ein Gedicht von dir aus deinem Buch, das auch so ein bisschen die politische Ader in dir zeigt und das ich sehr berührend finde. An die Grenzposten heißt das.
Ja, genau. An die Grenzposten. Seit tausenden Jahren bewacht ihr die Grenze von Elend zu Reichtum, von Schatten zu Sonne. Die Erde gespalten durch Mauern und Zäune, die Menschen gruppiert, sowie ihre Träume. Ihr werft keine Bomben, macht nur eure Arbeit, ihr schickt sie zurück in die Bomben der anderen. Doch die Zeit ist gekommen, packt ein, geht nach Hause, vergrabt eure Waffen, es gibt keine Grenzen, hat es nie gegeben. Das ist die Erfindung verängstigter Herrscher. Hier weint man, wie drüben. Es gibt keine Grenzen. Ihr schaut in Gesichter und dann auf Papiere, als wäre es dasselbe. Dann zählen die Papiere. Die Kinder wie Mütter, die Krüppel, die Alten. Wo sind sie geboren? Was spielt's für eine Rolle? Die, die euch befehlen, geplagt von Dämonen, kriegt ihr nie zu sehen. Sie zahlen euch mit Blutgeld. Die, die ihr bewacht, sind da auch wir, die euch sagen, vergrabt eure Waffen, es gibt keine Grenzen. Ihr macht eure Arbeit, Ihr werft keine Bomben. Ihr treibt sie zurück in die Bomben der anderen. Doch die Zeit ist gekommen. Packt ein, geht nach Hause. Vergrabt eure Waffen. Es gibt keine Grenzen. Hat es nie gegeben. Das war nur die Lüge verängstigter Herrscher. Hier weint man, wie drüben. Es gibt keine Grenzen.
Der Wunsch nach einer Welt ohne Grenzen. Ein sehr schöner Wunsch von Max Prosa. Wir hören einen weiteren Titel aus dem neuen Album. Auch hier schwingt eine politische Botschaft mit. Europa, jetzt in SWR 2 Tandem.
Aus Salz und der Tag ganz aus Licht, und du Mädchen spieltest im Sand, wurdst von Tieren und Kindern und Göttern verehrt und Europa genannt.
SWR 2 Tandem, mittwochs immer mit jungen Leuten im Gespräch. Aus dem neuen Album Heimkehr von Max Prosa haben wir den Titel Europa gehört. Und Max Prosa ist unser Gast heute Abend. Zeitgleich mit dem neuen Album ist auch ein Buch erschienen, das Lyrik, Liedtexte und Erzählungen von Max Prosa versammelt. Es ist mit dem Titel Im Stillen überschrieben. Max, jetzt lebst du ja in Berlin. Das ist nicht gerade als besonders idyllischer und stiller Ort bekannt. Brauchst du Stille zum Schreiben? Und wenn ja, wie findest du sie?
Ja, das stimmt. Berlin, das ist irgendwie aber auch eine Stadt der Kontraste, und vielleicht ist es manchmal, ist die Stille dann umso größer, wenn man dann in die Wohnung zurückkommt, nachdem es draußen so laut war. Und ich schaffe mir die Stille an allen möglichen Zeitpunkten, wann immer es geht. Manchmal habe ich auch das praktisch die Kraft, diese Stille irgendwie zu erzeugen, obwohl es um mich rum laut ist, das geht auch. Aber das braucht eine große Konzentration, und nur in dieser Stille können aber irgendwie diese Gedichte entstehen, weil die Worte brauchen praktisch diesen Raum, befühlt zu werden, so von mir, so wie sie klingen und wie sie so zueinander finden sollen, zu dem Thema oder Subjekt, zu dem ich gerade schreibe. Und das ist durchweg bei diesen Texten in dem Buch passiert, und deswegen heißt es Im Stillen.
Das Album und das Buch sind im gleichen Zyklus entstanden, so habe ich es irgendwo gelesen. Was bedeutet das? Nicht in der gleichen Zeit, sondern...
Also dieses Album ist ja auch sehr reduziert, und es war so eine Art Rückblende für mich. Also viele Stücke, die mich eine Weile begleitet haben, habe ich fertig gemacht und habe sie eben auch auf diese Art und Weise fertig gemacht. Dieser ganze Prozess der Band und des Studios, was die Alben davor mit sich brachten, der war eben weg. Sondern es war viel so bei mir zu Hause und mit diesen Texten umgegangen und zusammengesammelt, was es irgendwie in der Vergangenheit gab. Und dabei ist auch viel für dieses Buch hervorgekommen. Ich habe eben diese schwarzen Bücher, das sind ungefähr 40 Stück seit diesen 7 Jahren, und die bin ich alle durchgegangen nach Liedern und nach Erzählungen und Gedichten, und die einen sind dort gelandet, die anderen hier. Ne?
Das heißt, 7 Jahre, wie alt warst du, als du dein erstes Gedicht oder deine erste Erzählung verfasst hast?
Na, die ersten Gedichte, das geht schon so zurück ins Teenie-Alter, weil mich das damals irgendwie fasziniert hat, auch schon. Aber die ersten so, die ich dann richtig so mit Ernst geschrieben habe, das war vielleicht so an 19, Anfang 20 oder sowas.
Und die sind aber auch mit drin im Buch?
Teilweise. Manche habe ich auch nochmal überarbeitet oder gekürzt. Also ich musste das war die Aufgabe praktisch für dieses Buch, diesen ganzen 40 Kladden irgendwie also zu destillieren.
Entstanden ist die Idee zur Veröffentlichung des Buches ja aus einem ziemlich tollen Projekt, wie ich finde. Ich glaube, vor 3 Jahren hast du ein Gedichtabonnement ins Leben gerufen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist so, dass man einmal im Monat ein Gedicht bekommt. Und ich schreibe das auch immer in diesem Monat. Manchmal wird mir das fast zum Verhängnis, dass ich dann immer im Hinterkopf habe, irgendwann ruft mich dann jemand an und sagt, wir haben noch immer kein Gedicht, weißt du? Und dann sage ich, ja, ich weiß. Ich bin dran. Und dann finde ich aber irgendwie auch immer den Raum, das noch zu machen. Aber weil ich natürlich auch einen hohen Anspruch daran habe, dass das gut ist, will ich das dann nicht irgendwie so nur so nebenbei machen.
Setzt du dich diesem Druck bewusst aus, um vielleicht auch so eine Kreativität zu pushen?
Ja, und ich finde auch, das ist das Besondere an diesem Abo, dass es wirklich mich auch so widerspiegelt in diesen Monaten. Ich könnte das natürlich auch vorschreiben, so für 6 Monate oder so, aber das wäre dann nicht das Gleiche. Irgendwie mag ich das gerne, dass es dann auch das rausgeht, und kommen ja auch Reaktionen dazu von Leuten, und das ist irgendwie so ein sehr lebendiger Prozess dadurch.
Und das kommt dann per E-Mail in mein Postfach?
Nee, per E-Mail machen wir es nicht, sondern per Post.
Ach, sogar richtig, genau. Noch mit Papier.
Genau, mit Papier. Und das ist auch den Menschen eine willkommene Abwechslung zu ihren Rechnungen und allem, was sonst so nur in der im Postkasten ist. Ne?
Wie viele Abonnenten hast du da so?
Ich glaube, es sind 200 irgendwas beim letzten Stand, ja.
Und die Resonanz ist wohl gut, sonst hätte es jetzt das Buch nicht gegeben aus dieser Aktion.
Ja, das, also vielen Leuten ist das ein wenig suspekt mit dem Abo, weil sie dann immer fragen, muss ich das denn kündigen? Also es läuft einfach ein Jahr und dann hört es auf, um das vorwegzunehmen. Man muss es nicht kündigen, aber diese Leute haben vielleicht Klingelton-Abos oder so mal gemacht, ähnliches. Und die haben dann aber auch immer gesagt, wenn du mal ein Buch hast, das mit dem Abo ist mir nichts, aber wenn du mal ein Buch hast, dann nehme ich das. Und der positive Nebeneffekt dieses Abos war natürlich, dass ich über diese, das ist jetzt im vierten Jahr, über die ganze Zeit die Gedichte geschrieben habe. Und auch mehr in einem Monat teilweise, weil ich dann nicht zufrieden war oder verschiedene Ansätze hatte. Und ja, dadurch sind so viele entstanden, dass jetzt die ersten, ich glaube, 120 Seiten oder was mit Gedichten gefüllt sind.
Und so eins möchten wir jetzt auch gerne noch hören. Und total schön, unabgesprochen hast du dir ein Gedicht ausgesucht, das mich auch wirklich umgehauen hat beim Lesen.
Ah ja.
Das darfst du uns jetzt vorlesen.
Die Flut. An einem Sommerabend liegst du einfach da und schwelgst in den Gedanken an das, was einmal war. Du hörst ein leises Rauschen, es saugt dich in dich rein. Umgarnt von bunten Bildern fühlst du dich nicht allein. Denn alles, was gewesen ist, ob traurig oder gut, wanderte hier runter und bildet deine Flut. Erkennst du diese Halle, der Bahnhof von Madrid? Du warst in ihm auf Reisen, jetzt treibt er mit dir mit. Erst wirkt er ganz verlassen, dann kommen Züge an. Gestalten strömen nach draußen, bis man kaum treten kann. Und aus tausend Augen schaut's dich an, du kennst sie alle gut. Das bist alles du selber, hier in deiner Flut. Und du angelst einen Steckbrief, darauf ein großes Bild von deiner ersten Liebe. Ganz von sich selbst erfüllt. Die grünen Sternenaugen, Zauberküsse im Orkan. Sie ruft, bitte vergiss mich nicht. Ein Pfiff, der Zug rollt an. Man sagt, so manches Ding verliert nie seine Glut. Nicht einmal nach Jahren, hier unten. In der Flut. Und dann kommt was anderes näher. Zwei Freunde nehmen dich mit. In Bars, auf lange Nächte. Ihr treibt ein Stück zu dritt. Dann spürst du eine schwere Kraft. Dann seid ihr ganz von Sinnen. Du liegst wieder verwundet und schaust genauer hin. Wie nichtig scheinen die Gründe jetzt für eure blinde Wut. Doch manche Einsicht kommt erst viel später mit der Flut. Und wenn du stetig tiefer tauchst, dann kann es schon passieren, dass dich ein paar der Bilder dort gehörig irritieren. Dann brodelt dieser Ozean. Ein Beben bricht hervor. Es sind uralte Ängste, die in den Tiefen schmoren. Vertrau auf die geheime Kraft, die dir was Gutes tut. Sie treibt dich weg vom Boden, hier in deiner Flut. Und dann auf einmal kommt es dir vor, als ob das Tosen leiser wird. Als hätte sich etwas anderes von draußen rein verirrt. Dann spürst du deinen Körper und schlägst die Augen auf. Es plappert das Bewusstsein. Die Welt nimmt ihren Lauf. Und so frei sind die Gedanken. Das zu wissen, macht dir Mut. Und doch sind sie untrennbar, verbunden mit der Flut. Und es heißt, die Flut steigt mit der Zeit und überschwemmt das Land. Es geht so langsam vor sich, es bleibt fast unerkannt. Wenn in der Welt da draußen einmal nicht mehr viel passiert, sind Menschen gern hier unten und stöbern unbeirrt. Und wer in seinem Leben nie viel Kummer auf sich lud, den wiegen seine Wellen, bis er eins wird mit der Flut.
In endlos langen Morgenstunden taste ich nach dir, nur um deinen Mund zu finden, nah und neben mir.
Solang ich darf. Aline Cohen haben wir hier gehört als Duettpartnerin von Max Prosa, unserem Gast heute Abend in SWR 2 Tandem. Und das Stück ist auf dem neu erschienenen Album Heimkehr von Max Prosa. Und wenn man sein Album schon so nennt, Max, dann muss ich direkt fragen, Heimkehr zu was eigentlich?
Na, zu den Anfängen. Ich habe dieses Album ja in meinem Wohnzimmer aufgenommen. Die Stücke sind alle sehr reduziert. Das war jetzt eigentlich praktisch das am größten Arrangierte von allen Stücken. Oft habe ich versucht, einfach den Moment einzufangen, wie diese Musik aus mir rauskommt. Ich hatte auch manchmal Freunde da, mit denen, die dann Klavier gespielt haben oder mit denen ich zusammengespielt habe. Aber ich habe mir extra deswegen so eine Bandmaschine besorgt, eine geliehen, so eine alte aus den 70er Jahren. Wie in den Musikprogrammen kann man ja alles praktisch verschneiden und gerade ziehen und überarbeiten. Und mit dieser Bandmaschine ist das immer so, wie es eben gerade in dem Moment passiert. Und das hat mich daran interessiert und das, so habe ich dieses ganze Album aufgenommen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die meisten Musiker total scharf drauf sind, eben in so einem super Hightech-Studio aufzunehmen, wo Profis sind, die alles optimieren können.
Ja, da sind auch viele scharf drauf und das ist so ein bisschen auch der Geist der Zeit, aber ich wollte eigentlich genau das Gegenteil machen, weil ich auch finde, dass also mir Musik am liebsten ist, die eben im Raum passiert, ne? Und da kann eben keiner so genau spielen, wie der Computer das vorgibt. Das wird nur immer so zurechtgerückt. Dann nachträglich. Aber ich wollte die Musik so irgendwie ungeschminkt zeigen und die Lieder, ja.
Das heißt, du hast die Sachen auch nur einmal aufgenommen mit einem Versuch?
Nee, ich habe schon mehrere Versuche gemacht, aber dann ist es immer einer davon gewesen, ne, und nicht praktisch zusammengesetzt. Und der Versuch, der klingt auch so, wie er in dem Moment in dem Raum entstanden ist.
Ich stelle mir es ja schon komisch vor, sein eigenes Wohnzimmer als Studio umzufunktionieren.
Ja.
Für wie lange hast du denn in diesem Zustand gelebt?
Na, es waren so 1-2 Monate, einmal noch ein Monat im Sommer, ein langer, und dann nochmal irgendwie später so im November oder so.
Das heißt aber auch, jeden Tag beim Aufstehen wartet so direkt die Arbeit in Anführungszeichen im Zimmer nebenan.
Ja, also das Gute war, dass ich dann auch immer, wenn ich von irgendwo zurückkam oder also ich in verschiedenen Stimmungen das ausprobiert habe und dann auch so an verschiedenen Tagen natürlich ganz anders klang oder die Lieder schneller gespielt habe, langsamer, wütender und sanfter oder so, verschieden. Und daraus konnte ich mir aber dann das Beste rausnehmen. Ja.
Das heißt, es gab schon kleine Einflüsse von außen, denn ich habe eben gelesen, du hast dich für dieses Album im Wohnzimmer abgeschottet, auch von fremden Meinungen und Einflüssen. Und da musste ich auch direkt an einen sehr starken Satz von dir denken, den ich mir auch über den Schreibtisch gepinnt habe. Ich will wieder so leben, alle Zweifel ertränkt im Übermut. War das denn bei den letzten Album so, dass dich irgendwie Meinungen von außen ins Zweifeln gebracht haben?
Ja, also gerade beim letzten Album waren einfach viele, sagen wir mal, viele Köche am Werk, ne? Was ja auch nicht immer unbedingt schlecht sein muss, aber also es ist immer schwierig, dieses nach draußen gehen mit den Sachen, vor allen Dingen dann, wenn sie nicht fertig sind. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, über die ich am glücklichsten bin, die waren am Anfang eben auch noch irgendwie in ihren Kinderschuhen total unklar, und wenn ich damit nach draußen gegangen bin, waren Leute auch immer nicht sicher oder es gab diese und diese Meinung. Und insofern ist mir so dieser Spiegel der anderen, ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube ganz generell im Leben, ne? Also das Gefühl aus dem Bauch heraus irgendwie zu erforschen, ist auf jeden Fall die dankbarere Sache von beiden.
Würdest du sagen, du bist ein selbstbewusster Mensch? Weil äußere Einflüsse könnten ja auch an einem abprallen oder Meinungen von anderen sagen, ja schön, dass du das anders siehst, aber ich mach's trotzdem so.
Es kommt sehr darauf an, was es ist und in welchem Stadium. Oft kann ich damit gut umgehen, irgendwie mit Kritik. Zumindest habe ich nicht so eine Angst, irgendwie zu scheitern, wenn ich auf die Bühne gehe oder so. Da habe ich schon Selbstbewusstsein mitgefunden über die Zeit, weil ich, glaube ich, gut weiß, was ich mache. Aber wenn irgendwas neu ist, dann muss man es auch davor bewahren in einem selber, ne? Weil so diese Meinung von jemand, der gerade mit einem falschen Fuß aufgestanden ist oder wegen irgendwas dieser und jener Meinung ist, das kann so zarte Pflanzen, die gerade am Wachsen sind, ganz schön niederwalzen. Ohne Grund, ne? Das ist mir schon passiert oder das passiert, glaube ich, ständig. Und dann muss man sehr behutsam sein mit so diesen Ideen oder Pflänzchen in sich drin. Kennt ja, glaube ich, jeder. Es ist nicht nur bei Gedichten so, ne? Sondern auch bei Plänen oder allem Möglichen, was man hat und was man irgendwie teilt mit der Welt. Dass es manchmal schwierig ist, man behutsam sein muss und nichts schlimmer ist, als wenn das irgendwie so plattgewalzt wird, obwohl da so viel Hoffnung in einem selber drin steckt.
Immer gut überlegen, wann man mit seinen Plänen und Ideen und sowas rausgeht.
Genau, ja, ja.
Was hast du denn da so ganz im Innern mit dir alleine gefunden? Also um welche Themen kreist dein neues Album?
Es sind viele Geschichten. Dieses eine Lied, Erinnerungen, das ist wirklich so eine, ja, so ein Aufwachsen in Berlin und wer einem da begegnet und die Schwierigkeit praktisch, dass die Leute manchmal auch einfach so kommen und gehen im Leben, ohne dass man Abschied nehmen kann, ne? Also man sieht sich dann einfach irgendwann nicht mehr so oft und dann sieht man sich gar nicht mehr und die Leute sind immer noch vielleicht irgendwo. So, das ist so ein Thema und auch Abschied in einer anderen Art und Weise. Eine Geschichte von einem Freund, von einem Junkie, der praktisch da auf diese Bahn gekommen ist und sich dann das Leben genommen hat. Das sind so die düsteren Themen, ne? Dazwischen gibt's natürlich irgendwie auch Liebeslieder und ja, auch ironische Art und Weisen irgendwie damit umzugehen. Nur Helden und Diebe tun alles für Liebe, so wie nicht wir. Wir küssen uns, um nicht allein zu sein. Das ist vielleicht so ein bisschen so das Pendant zur Tinder-Generation oder so. Ich weiß nicht. So verschieden, also immer so auf meine Art und Weise so auf die Dinge guckt, die mich so umgeben oder die Leute um mich rum beschäftigen.
Und so rau und ehrlich dieses Album aufgenommen wurde, ich glaube, genau das wird die Menschen auch berühren. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass so ein Album aus dem Wohnzimmer eher nicht so massentauglich ist. Aber ein Gefühl sagt mir irgendwie, du bist auch nicht der, der dem großen Erfolg nachjagt, oder irre ich mich?
Nee, absolut nicht, weil jetzt gerade genieße ich das so sehr, dass auf diesen Konzerten die Leute, die kommen, die Geschichten hören wollen und die sind da, um so das große Ganze zu erleben. Und es gibt auch immer mal wieder Leute, die mich fragen, hier willst du nicht damit machen, so Radio-Feature hier, Dingsbums. Und das will ich immer nicht, weil ich einfach befürchte, dass falls sowas mal klappt, dann lauter Leute auf meine Konzerte kommen, die gar nicht wegen den Geschichten da sind, sondern nur um irgendwie ein Lied zu hören, was ich vielleicht gar nicht unbedingt so gerne spiele. Im Moment bin ich total glücklich mit dem alleine unterwegs sein und dem Publikum, was da ist und diesen Abenden, die entstehen. Und das ist sicher nicht was für jedermann, sondern für Leute, die zuhören können und die sich irgendwie öffnen wollen dem. Aber genau für die will ich spielen.
Das ehrt dich grundsätzlich ja, aber irgendwie muss man ja auch sein Geld verdienen. Und wenn man das Publikum relativ klein hält, dann ja, ist die Frage, kannst du von der Musik und den Gedichten allein leben?
Ja, also so viele Leute kommen dann doch und ich meine, jetzt im Moment bin ich alleine unterwegs, da bin ich auch relativ flexibel und ist gerade alles wunderbar.
Bob Dylan, mit dieser Vorlage komme ich auch eigentlich nicht drum herum, den viel zitierten Vergleich von dir und dem jungen Dylan nochmal vorzuholen. Anfangs haben die Kritiker diesen Vergleich auf jeden Fall gezogen und bei dem Bild auf dem Cover deines Buches, da hatte ich schon fast den Eindruck, dass du nochmal bewusst drauf anspielst. Ich finde, Look und Pose ähneln doch sehr berühmten Bildern von Bob Dylan. Ist das Zufall?
Ja, viele Leute sagen eigentlich bei diesem Bild Mick Jagger.
Stimmt auch also, wieder, ja, hast recht.
Also ich finde es nicht schlimm, ich fand diesen Vergleich, am Anfang hat es mich so ein bisschen genervt, aber ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall viel schlimmere Vergleiche, vor allen Dingen als die beiden.
Das stimmt.
Und wenn man sich dann nicht entscheiden kann, wer von denen, dann ist mir das auch recht.
Mich interessiert ja mal, wie du zu deinen Texten kommst. Bist du so ein rationaler Schreiber, morgens 8 Uhr aufstehen, Computer hochfahren, an den Schreibtisch setzen oder eher so der nächtlich berauschte Schreiber mit Stift und Papier?
Ja, also Computer schon mal gar nicht. Das ist so überhaupt nicht meine Welt eigentlich fürs Schreiben. Manchmal ist es wirklich auch so eine Überwindung, das dann in den Computer zu tippen, gerade so fürs Gedicht, aber muss ich es ja irgendwie dann an jemanden schicken, damit das ausgedruckt wird und so. Ne? Und dann muss das irgendwie so überführt werden. Also ich schreibe eher abends oder nachts oder nachmittags, je nachdem, und mit meinem Textbuch. Neulich war ich auch auf Tour und dann war ich irgendwie unterwegs und in einer Kneipe und habe da den Quittungsblock von dem Kellner vollgeschrieben Und ich habe das mir aber noch gar nicht wieder angeguckt. Und dann schreibe ich einmal so ins Unreine, so manchmal reimt sich das gar nicht, sondern es sind irgendwie so Gedanken. Und dann ist es wieder ein anderer Prozess, die so zu überarbeiten und zu schauen, was hängen bleibt, zu schauen, was daraus wird. Und manchmal ist es eben ein Lied, manchmal ist es ein Gedicht.
Das würde mich gerade mal eben interessieren. Welche Texte werden denn Lieder und welche bleiben als Text stehen? Wie, kann man nicht aus jedem Text ein Lied machen?
Generell schon, aber es gibt aber auch einfach Gedanken, denen tut das gar nicht gut, sondern die stehen so da, wie sie einmal gesagt sind. Das sind vielleicht oft Gedichte, ne? Oh, und dann hat es auch was mit dem Rhythmus zu tun. Also eine Liedform und eine gesungene Form hat eben einen anderen Rhythmus, sagen wir mal einen einfacheren, weil die Musik ja den eigentlichen Rhythmus macht.
Was kann in deiner Meinung nach eine stärkere Wirkung erzielen, ein Text mit oder ohne Musik?
Das kann man auch nicht so generell sagen. Also ich meine, die Musik kann ablenken oder es ist verstärken oder es kontrakarierend, wie man das eben aufstellt. Und so dieses Gebilde, was daraus entsteht, entfaltet dann eine Durchschlagskraft. Und manchmal ist aber auch das Puristische eben so stark. Und jetzt auf den Konzerten mische ich das viel und das ist auch gut. Also es schafft eben den Abend, ne? Dass der Abend so, glaube ich, nicht langweilig wird.
Max Prosa, vielen Dank. Wer neugierig geworden ist, noch mehr von Max Prosa lesen will, das Buch Im Stillen ist im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen. Und Max Prosa ist auch noch auf Tour, auch hier bei uns im Sendegebiet, unter anderem in Lindau und Biberach. Die Tour geht noch bis Mai. Am besten die Tourdaten nachlesen auf der Internetseite von Max Prosa. Vielen Dank dir, dass du deine Texte mit uns heute Abend geteilt hast. Ganz viel Spaß noch auf deiner Tour, Max.
Oh, gerne. Dankeschön.
Und das war SWR 2 Tandem mit Lena Sterr. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann und Bettina Stender hat die Musik zusammengestellt. Ich wünsche noch einen schönen Abend und sage tschüss.